Musik aus Jacques Offenbachs Operette Hoffmanns Erzählung war das, die Arie der Olympia, Les Oiseaux dans la Charmille, die Vögel im Laubengang. Luciana Serra hat gesungen, Chor und Orchester der Brüsseler Staatsoper unter Sylvain Cambrelin begleitet. Sie haben es gehört, da stottert's ab und zu, denn die Olympia, die ist keine Frau, sondern eine mechanische Puppe und die muss ab und an aufgezogen werden. Fürs ganze Lied reicht's nicht, aber sie soll wirken wie eine echte Frau und das klappt auch. Der gute Hoffmann nämlich verliebt sich in sie und erst spät kommt die traurige Einsicht. Auch musikalisch wird man hier von einer gewissen Einfall sprechen müssen. Das hat Offenbach raffiniert angelegt, dass uns die äußerlich süße Olympia hier doch recht mechanisch klang. Aber ist das eigentlich der Unterschied zwischen Mensch und Maschine? Ilona Straub forscht zu Androiden-Robotern und der Interaktion mit ihnen am Center for Advanced Internet Studies in Bochum. Und sie stellt dabei die Frage, was sie eigentlich sind, die Roboter. Guten Morgen, Frau Straub.
Ja, guten Morgen, Herr Biesler.
Bei Olympia ist das noch recht einfach. Die ist einfach ein mechanischer Apparat. Sie wird aufgezogen und dann kann sie Dinge tun. Es ist das Fantastische bei Hoffmann, dass sie mehr tun kann, als nur zu singen. Aber sie soll menschlich wirken und deshalb ist sie hübsch und niedlich. Da ist sie nicht der einzige Apparat. Warum werden Apparate oft so gestaltet, dass wir sie süß finden, so wie Hoffmann die Olympia?
Ja, also das Ziel der Entwickler von Robotern ist es eigentlich, eine soziale Akzeptanz bei den Nutzern zu erzielen und das in Verbindung mit intuitiver Interaktionsmöglichkeit. Und am besten erfüllt sich diese Erwartung dadurch, wenn Roboter möglichst äußerlich auch zugänglich erscheinen. Und deshalb wird da zumeist eine humanoide Gestalt gewählt.
Das heißt, ich könnte mich schwierig mit einem metallenen Kasten unterhalten, aber wenn der Kasten ein Gesicht hat und Haare, dann gefällt es mir leichter?
Zwangsläufig, also Sie sprechen ja auch teilweise mit wahrscheinlich einem Kasten, vielleicht einem Computer oder ins Telefon hinein. Aber wenn Sie betrachten, was das Ziel dieser humanoiden Roboter ist, und das ist zumeist einen Sozialpartner zu suggerieren, dann ist es sinnvoller, den Menschen auch so einzubinden, dass er es tatsächlich mit einem Wesen zu tun hat, der auch sozial ähnlich reagieren kann.
Also zum Sympathischen, oder ich spitze es mal zu auf unsere Sendung, zum Niedlichen gehört nicht nur das Äußere, sondern auch, wie sich jeweils die Maschine verhält. Also wie sie freundlich ist vielleicht zum Beispiel und nicht aggressiv.
Ja, Sie müssen immer schauen, vor welchem Anwendungsfeld wird dieser Roboter genutzt. Also wenn Sie sich zum Beispiel Industrieroboter anschauen oder Drohnen, Minensucher oder Militärroboter, da ist nicht unbedingt notwendig, dass die besonders niedlich designt sind, also es ist eher funktionales Design. Wenn Sie aber in den Bereich kommen, in dem es zu einer sozialen Interaktion kommen soll, also soziale Robotik, dann ist es notwendig, dass Sie mehrere Komponenten mit einschließen, denn es geht darum, dass die Nutzer ihre sozialen und möglicherweise auch emotionalen Bedürfnisse da gedeckt drin sehen, mit deren Verhaltensweisen. Und da spielt mit hinein die Bewegungsabläufe, die Stimme, die Stimmlage, vielleicht auch die Geräusche, die der Apparat macht.
Und eben auch Fell und große Augen.
Unter anderem.
Das fällt ja auf, ne? Also, dass viele dieser Apparate jetzt, ich denke gerade ans Japanische, fast wie so Comicfiguren so ganz große Augen haben. Oder es sind zum Teil auch, ich weiß, Sie haben selber sowas zu Hause, Tiere, die irgendwie, also sind zum einen tierähnlich gestaltet, aber dann haben sie auch Fell oder irgendwie so etwas Ähnliches wie Fell. Bei Ihnen ist es, glaube ich, ein Dinosaurier, der hat kein Fell, aber der hat dann auch so eine Oberfläche und hat auch große Augen, oder?
Ja, also einerseits wird versucht, den schon Menschen nahe zu gestalten, andererseits wird davon aber auch abgewichen, weil das auch einen gewissen Gruselfaktor haben kann. Und dann greifen die Entwickler zu einem Trick, sage ich mal, und nutzen vielleicht so tierähnliche Züge oder aber Manga- und Comic- oder figurenhafte Ausdrucksformen. Das sind dann so Verniedlichungen, wie Sie schon gesagt haben, das sind große, weite Augen oder es ist eine disproportionale Kopf- und Körpergröße, eine kleine Nase, es sind comichafte Züge. Und das erwirkt dann so ein Kindchenschema, einen kindhaften Eindruck und zieht dadurch aber auch den Nutzer ins Vertrauen, eben um diese Initialphase der Begegnung gelingen zu lassen.
Zum Gruselfaktor des Niedlichen kommen wir noch, aber was meinen Sie damit, dass wenn man es in dieser Weise gestaltet, also möglichst niedlich macht, die Roboter, dass man dann vielleicht auch Angst vor ihnen hat?
Also ich glaube, dass vor allem in der westlichen Population der Roboter eher mit Skepsis betrachtet wird, ne? Und es gibt da eher dystopische Aussichten und negative Assoziationen wie eine unkontrollierbare Maschine wie der Terminator oder ähnliches. Wenn Sie da aber in anderen kulturellen Kreisen schauen, wie zum Beispiel in Japan, wo Cyborgs oder fiktionale Manga-Charaktere zum Teil der Populärkultur gehören, da sieht es dann anders aus, was die Akzeptanz angeht. Und da ist auch die Roboterentwicklung Teil und Ziel der politischen Agenda. Das ist hier noch nicht so verankert wie an solchen Orten.
Sie forschen ja auch dazu, wie sich Mensch und Roboter miteinander verhalten, was Augenkontakt angeht oder Interaktion, körperliche Interaktion. Das hat ja auch was damit zu tun, ob wir eine emotionale Beziehung zu einer Maschine entwickeln können oder überhaupt die Grundlage dafür besteht. Was muss gegeben sein, damit wir irgendwie den Roboter süß finden, ihn gerne anfassen vielleicht oder gerne ihm in die Augen gucken?
Das hängt auch wieder von der Robotergestalt ab. Also wenn Sie tatsächlich einen, ich sag mal, Androiden-Roboter vor Ihnen sitzen haben, dann habe ich eigentlich feststellen können, dass Leute sich da scheuen, den zu berühren und da auch näher an den heranzugehen, weil dem ähnlich wie einem Menschen ein gewisser persönlicher Territorialbereich zugeschrieben wird. Also da wird noch davon ausgegangen, da könnte etwas Eigentümliches, eine personale Instanz vielleicht verankert sein in dem Roboter. Wenn Sie aber andere Robotermodelle nehmen, die vielleicht in der Altenpflege oder als Assistenzroboter genutzt werden. Ich nehme jetzt mal als Beispiel den Pflegeroboter Paro. Das ist ein Seehund oder eine Robbe und das ist weiß mit großen schwarzen Augen. Und da hat man schon den Wunsch, das auf den Arm zu nehmen und zu streicheln, auch weil das Verhalten absolut auf einen ausgerichtet ist. Das heißt, Sensoren sorgen dafür, dass der ihnen ins Gesicht guckt und der macht Geräusche mit dem Wunsch, gestreichelt zu werden. Also das erweckt dann schon den Anschein, dass es von ihnen gepflegt werden möchte oder betreut werden möchte.
Jetzt wissen Sie natürlich als Wissenschaftlerin, dass da drin Kabel und ein paar Motoren sind und ein Akku. Wie geht's Ihnen denn als Mensch? Entsteht da eine emotionale Beziehung zu diesem Paro, zu dieser kleinen Robbe mit den großen Augen?
Selbst wenn ich weiß, wie das funktioniert, würde ich sagen, dass mich das trotz allem noch anspricht. Und es gibt da auch gewisse Roboter, die vielleicht provokant sagen würden, woher solltest du wissen, dass du nicht selber auch Kabel in dir trägst und auch nur eine Maschine bist. Also im Endeffekt geht es um das Zusammenspiel oder um diese gemeinsame Begegnung, die aufeinander bezogen ist, ne? Und die auch irgendwie vielleicht beiderseitig den Anschein erweckt, dass man aufeinander reagiert oder vielleicht auch emotionalen Bezug zueinander hat. Ne?
Mit welchem Ziel? Also warum machen wir das überhaupt? Warum gestalten wir Roboter, um irgendwann mal in der Pflege vielleicht, damit wir die da einsetzen können? Das ist mir irgendwie noch klar. Aber gibt es darüber hinaus ein Ziel, eine Vorstellung, was mit denen sein kann? Oder machen wir es, weil wir es können?
Da müssten Sie die Motive der Entwickler tatsächlich befragen. Also einerseits denke ich, das ist eine Utopie oder ein Wunsch vieler, vielleicht auch ein Kindheitswunsch vieler Robotikforscher. Andererseits wird natürlich auch ein Vorwand gesucht, wie man das gesellschaftlich stützen kann, diese Entscheidung, Roboter auch im sozialen Bereich unterzubringen. Und da wird dann gesagt, das könnten Service-Roboter sein, das könnten Assistenzroboter sein, die uns im Alltag begleiten, die uns vielleicht den Regenschirm bringen, die uns an Termine erinnern oder an die Einnahme von Medikamenten, die Geselligkeit suggerieren, die ein Teil, teilweise auch, vielleicht in der japanischen Kultur wird das gesehen, Teil der Familie sein sollen. Es gibt auch unterschiedliche Roboter, die Unterhaltungswert haben, sag ich mal so, die tanzen können, die sich bewegen können, die vielleicht Filme projizieren können. Also es sollte eigentlich ein Teil des sozialen Miteinanders sein.
Ilona Straub forscht zu Androiden-Robotern und hat uns erklärt, warum die oft so niedlich sind. Einfache Erklärung eigentlich, damit wir sie süß finden und gut mit ihnen umgehen können. Danke, Frau Straub.
Ja, vielen Dank auch für Ihr Interesse.